Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Thema des heutigen Abends ist die vierte Grundlage der Achtsamkeit. Das heißt, wir beschäftigen uns immer noch mit dem Satipatthana Sutta, den vier Grundlagen des Gewahrseins oder der Achtsamkeit. Bis jetzt haben wir uns die ersten drei Grundlagen angeschaut. Das heißt, die erste Grundlage ist die Achtsamkeit auf den Körper, wo die Atembetrachtung dazu gehört, wo das achtsame Gehen dazu gehört, wo Achtsamkeit bei Alltagsverrichtungen dazu gehört, wo der Bodyscan dazu gehört. Die zweite Betrachtung oder die zweite Grundlage der Achtsamkeit ist Vedana, also diese impulsive, emotionale Reaktion auf das, was wir momentan erfahren, also in der Dimension positiv, negativ oder neutral. Die dritte Grundlage der Achtsamkeit ist Citta. Ich habe es auf Deutsch, in dem Kontext hier würde ich es übersetzen mit Stimmungen. Also in welcher Stimmung befinden wir uns oder wie ist unser Geist getönt? Ängstlich, aufgeregt, konzentriert, unkonzentriert, müde, wach. Also die Art und Weise, wie wir momentan verfasst sind. Die vierte Grundlage der Achtsamkeit ist, also der Pali-Begriff ist Dhamma oder auf Sanskrit Dharma, und die gängigste Übersetzung dieses Begriffes ist die Lehre des Buddha. Wobei der Begriff ursprünglich ja nicht vom Buddha erfunden wurde, sondern den hat er übernommen aus dem Hinduismus. Das heißt, das ist so ein religiöser Begriff eigentlich aus der indischen Geisteswelt. Und im größeren Kontext heißt es eigentlich so, wie die Dinge sind, wäre eine Möglichkeit. Oder eine andere Übersetzung wäre die Ordnung der Dinge. Also sehr ähnlich zu dem griechischen Begriff des Kosmos. Das heißt, dass die antike Welt offensichtlich davon ausgegangen ist, dass es das Gesamte nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Also dass es eine implizite Ordnung der Dinge gibt, und unsere Idee der Naturgesetze, da schwingt ja so ein bisschen mit, dass es offensichtlich Zusammenhänge gibt, die wir entdecken können, und die sind universal. So funktioniert sozusagen unsere Welt. Und diese Idee hatten also die antiken Inder und auch Griechen offensichtlich auch. Und die Kunst bestand jetzt darin, diese Grundgesetzmäßigkeiten herauszufinden. Also wie funktioniert das Ganze? Ja, nach welchen Regeln funktioniert das? Und deswegen ist eigentlich, so wie der Buddha von dem, was er entdeckt hat, ist er eigentlich davon ausgegangen, das sind Grundwahrheiten. Oder Gesetzmäßigkeiten. Vielleicht Gesetzmäßigkeit ist ein besserer Begriff, weil Wahrheit, da schwingen schon wieder so viele andere Fantasien mit. Aber das sind so, ja, Gesetzmäßigkeiten. Er nannte seinen Ansatz Dhamma in dem Sinne, dass ich keine eigene neue Lehre kreieren wollte, jetzt aus seiner Perspektive gesprochen, sondern dass er einfach das beschrieben hat, wie die Dinge halt so sind und funktionieren. Und das spezielle auf die Funktionsweise unseres Geistes. Und das Satipatthana Sutta hat ja als Schwerpunkt die Meditationspraxis. Und insofern ist natürlich interessant, was bedeutet jetzt diese Gesetzmäßigkeiten für die eigene Meditationspraxis? Weil ich meine, die erste Grundlage mit den Körpermeditationen oder Betrachtungen ist, glaube ich, relativ klar, das macht Sinn. Das ist so, sind die Hauptpraxen der Meditation beschrieben. Eines der Hauptziele ist, mithilfe dieser Meditationstechniken innere Ruhe zu entwickeln und Klarheit, also Einsicht in die Funktionsweise unseres Geistes. Also Shamatha und Vipassana. Die zweite Grundlage ist sozusagen, mal genauer hinzuschauen, wie funktioniert unser Geist? Wie reagieren wir auf Phänomene, die in unserem Geist auftauchen? Und damit angeknüpft unser ganzes emotionales Erleben eigentlich. Also wie entstehen Gefühle, wäre das Thema. Die dritte Grundlage ist sozusagen der Raum, in dem diese Phänomene auftauchen. Also unser Bewusstsein ist wahrscheinlich der beste Begriff. Das heißt, dass die Art, wie wir momentan drauf sind oder wie unser Bewusstsein getönt ist, natürlich die Wahrnehmung der in ihm auftauchenden Phänomene beeinflusst. Das heißt, wenn ein Gedanke, wenn ich gut drauf bin und es kommt ein Gedanke an irgendeine nicht so gute Zukunft, dann kann ich diesen Gedanken leichter ertragen oder wahrnehmen, als wenn ich sowieso schon ziemlich mies drauf bin. Ja, und dann kommt noch so ein Gedanke daher, das zieht mich dann nochmal doppelt runter. Also auch dieser Zusammenhang, wie funktioniert unser Geist, wie beeinflussen die Stimmungen meine Wahrnehmung und mein In-der-Welt-Sein. Ja, das heißt, wenn ich Auto fahre und vor mir fährt irgend so ein Mercedes-Fahrer mit seinem Hut und der fährt überall 30, und dann ist es ja interessant zu beobachten, wenn ich entspannt drauf bin, tuckel ich halt hinter ihm her. Okay, aber wenn ich in einem Zustand von Aufgeregtsein unterwegs bin, von innerem Druck, von Unruhe, was auch immer, dann kann mich das sozusagen zur Weißglut bringen. Das hat aber nichts mit dem Fahrer vor mir zu tun, sondern das hat was mit mir zu tun und mit meiner Verfasstheit. Also wäre das ein Beispiel, wie mein Geisteszustand, vielleicht ein anderer Begriff, meine Wahrnehmung und meine Reaktionen auf Dinge beeinflussen. Das ist so die vierte Grundlage, die dritte Grundlage. Und die vierte Grundlage würde ich beschreiben mit Landkarten, also Konzepte über Welt. Und wir hatten vorhin ja schon eine witzige Diskussion über Ordnungssysteme im Kühlschrank. Und wir ordnen aber mit Hilfe von Konzepten unsere Wahrnehmung. Mit Hilfe von Konzepten definieren wir unseren Platz in der Welt und den Rest dazu. Das heißt, dieses ganze Thema von Orientierung funktioniert mit Hilfe von Landkarten oder von Konzepten. Das ist so dieser, ich sag mal, dieser neuere Ansatz innerhalb der Psychologie oder Philosophie, der sich Konstruktivismus eigentlich nennt. Also so aus den 80er Jahren ist das sehr bekannt geworden. Also einer der Hauptvertreter dieses Ansatzes war Paul Watzlawick, ein Villacher. Und das ist so unsere heutige Betrachtungsweise dieser Konzepte. So wie ich den Buddha verstanden habe, ist er davon ausgegangen, dass er eher Grundwahrheiten entdeckt hat. Also, dass er nicht diese Grundwahrheiten relativiert hat, wie wir das mit Hilfe dieses Konzeptbegriffes machen können oder der Konstruktion. Ja, dass unsere Konzepte über Welt nur eine Konstruktion von vielen möglichen Konstruktionen sind, sondern er ist eigentlich sehr grundsätzlich, hatte er wohl die Idee, dass er Wahrheiten oder bestimmte Funktionsweisen entdeckt hat. Das heißt, er hat es offensichtlich sehr wörtlich genommen. Und das, was er entdeckt hat, sind, und das ist, glaube ich, für heute und auch für die Meditationspraxis hilfreich, sind hilfreiche Konzepte, um unsere Erfahrungen hilfreich ordnen zu können. Und da gibt es verschiedene Schwerpunkte oder verschiedene Konzepte. Das erste Konzept, das ist, glaube ich, hier als letztes drin. Na, bin ich da jetzt im falschen Teil? Also das erste Konzept, was ich richtig in Erinnerung habe, als letztes in dieser Aufzählung von Konzepten kommt, sind die vier edlen Wahrheiten. Kennen wir schon. Ja, also die erste Wahrheit, dass so, wie wir Welt wahrnehmen, mit sehr viel Leid verbunden ist. Zweite Wahrheit, dass das Festhalten, die Gier nach Dinge, dieses Leid verursacht. Dritte Wahrheit, dass es, wenn wir diese Gier aufgeben, dieses Festhalten aufgeben, dass es dann einen leidfreien Zustand gibt oder einen Zustand, der frei ist von Gier, Hass und Verblendung. Und die vierte Wahrheit ist der Weg dahin, der achtfache Pfad. Und das ist ja so die klassische Kurzzusammenfassung des Ansatzes vom Buddha. Und das ist hier in dieser vierten Grundlage, ist es eigentlich auch wieder die Zusammenfassung von dem, worum es eigentlich geht in diesem Ansatz. Aber er geht noch einen Schritt weiter, und zwar betreff der Meditation. Und eines dieser Konzepte, die für die Meditationspraxis hilfreich sind, ist das Konzept der fünf Hindernisse. Das heißt, wie können wir die, also was passiert alles bei Meditation und was führt uns vielleicht von der Einsicht, von der Klarheit, von der Sammlung weg und was kann uns während des Meditationsprozesses irritieren? Und wenn wir nicht sozusagen das Konzept dieser fünf Hindernisse im Kopf haben oder verstanden haben, dann können uns diese Hindernisse, die auftauchen, ziemlich einlullen oder selbst von der Meditation wegführen. Und deswegen ist es hilfreich, diese Konzepte zu kennen. Das erste Hindernis ist die Gier nach Sinneseindrücken und Sinnesobjekten. Das heißt, wir sitzen, meditieren und auf einmal kommt eine Fantasie von, boah, jetzt will ich aber das machen oder jetzt will ich das essen oder jetzt will ich mich in die Badewanne legen oder irgendwelche Fantasien von, das muss ich jetzt tun. Das heißt, das ist so ein Zustand, ich würde ihn beschreiben mit so einem Gefühl des Getriebenseins. Das heißt, so wie ich jetzt einfach hier sitze, kann ich nicht einfach nur sitzen und mal schauen, was auftaucht, also in mir ruhen, sondern ich habe so ein Gefühl, ich brauche noch irgendetwas, damit es mir gut geht. Und da können alle möglichen Inhalte eingesetzt werden. Und im Prinzip ist es vollkommen wurscht, was da eingesetzt wird. Dieses Gefühl der inneren Unruhe, des Getriebenseins, des ich brauche noch etwas, unterliegt immer dieser Dynamik, also dieser Dynamik der Gier. Und das führt ja eigentlich, das hat jetzt aber nicht nur unser, das ist sozusagen nicht nur unser persönliches Problem, sondern das bezieht auch Gesellschaft mit ein. Und wir hatten, weiß ich, vorletztes Mal oder vorletztes Mal das Thema, oder ich weiß gar nicht, ob das hier in der Gruppe war oder in der anderen, vom Kapitalismus. Also wie funktionieren unser Gesellschaftssystem? Und wenn man genau hinschaut, ist eigentlich der Hauptantrieb ist total die Gier. Also immer mehr haben wollen, immer mehr Menschen ausbeuten, immer mehr die Welt ausbeuten, um sozusagen noch ein dickeres Konto zu haben. Und die Leute, die wirklich reich sind, haben ja so viel Geld, das können die ja in ihrem Leben nicht ausgeben. Also vielleicht sind es Buddhisten und die glauben an die Wiedergeburten, deswegen schaufeln sie so viel zusammen. Aber niemand hat ihnen wahrscheinlich gesagt, dass man es nicht mitnehmen kann. Also es kriegt so, und das ganze Ding kriegt dann so eine Eigendynamik von Gier. Aber auch unser ganzer Alltag ist mit Gier vollgestopft und zwar die ganze Werbung funktioniert so. Das ganze Marketing funktioniert so. Ja? Wie kriege ich Leute dazu, etwas kaufen, etwas zu wollen, was sie eigentlich gar nicht brauchen, was nur sehr, sehr teuer ist. Und ich meine, das ist ein eigenes Studienfach auf der Uni. Es ist eigentlich ja vollkommen verrückt. Okay, aber ich zurück zum Text. Das ist die Gier nach Sinnesobjekten. Also es ist nicht nur ein Problem in der Meditationspraxis, sondern es ist auch, glaube ich, ein gesellschaftliches Thema. Das zweite Thema, was auftaucht in der Meditation und was dann die Möglichkeit bietet, dass wir es uns genau anschauen, ist die Aversion. Ich habe es mit Ärger übersetzt, aber es gibt so viele verschiedene Facetten von Aversion, von Ablehnung, von Abneigung, von Aggression, von Hass. Ja, das ist eine Dimension. In der Meditation ist es eigentlich dieses Gefühl, ich habe jetzt keine Lust mehr, hier zu sitzen. Das will ich jetzt eigentlich nicht, ja, oder? Was mache ich eigentlich hier? Und im Alltag ist es nicht nur die Aggression, Dinge nicht haben zu wollen, die mir zustoßen, sondern auch das Gefühl, Dinge nicht annehmen zu können. Also dieser Wunsch, es muss irgendwie anders sein. Also das innere Ablehnen von Dingen. Das kann sozusagen sich auf mich beziehen, sprich, dass ich mich selbst ablehne, also dieses ganze Thema mit Selbstwertproblematik. Das kann aber auch auf andere Menschen sich beziehen, dass ich andere Menschen ablehne und sozusagen so ein Selbstaufwertungsprogramm laufen lasse, sprich, ich werte andere ab, um mich selbst aufzuwerten. Und dann sind wir bei Hochmut oder Größenwahn. Und da haben wir ja im Moment ein ziemliches Beispiel, wozu das dann führen kann. Also, und das ist dieses Thema Ärger. Und in der Meditation kommen alle möglichen, unterschiedlichste Ärgergefühle tauchen da auf. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, das wirklich in diesem Raum sich anschauen zu können, ohne handeln zu müssen. Sondern wirklich dieses Phänomen, wie fühlt sich das an, wenn ich mich ärgere, zu untersuchen und daraus zu lernen und sich nicht davon einfangen zu lassen. Und wer mal auf Retreat war, also sozusagen 10 Tage Meditation, wird wissen, dass es sozusagen nur kleinste Anlässe braucht, um sozusagen viel innerliche Abneigung zu produzieren. Sei das bei der Essensausgabe, sei das, wenn man das Zimmer bezieht oder irgendwas. Also es gibt so viele kleine Anknüpfungspunkte, wo das dann diese innere Aversion auf einmal sehr spürbar ist. Und der entscheidende Punkt ist, es nicht nach außen zu projizieren, sondern den Blick nach innen zu richten, zu spüren, was hat das mit mir zu tun? Warum reagiere ich auf diese winzige Sache, was da passiert, so emotional? Und das ist die Chance, daraus zu lernen und die Chance, sozusagen davon, sich zu befreien, also unabhängiger zu werden, nicht gleich automatisiert aus der Aversion heraus zu reagieren, sondern einen Schritt zurück zu machen, 2 Sekunden warten, kurz runterkühlen und dann mit klarem Verstand an die Dinge herangehen. Das dritte Hindernis ist die Trägheit und die Müdigkeit. Und das ist ein Phänomen, also wenn man jetzt länger sitzt, also auf dem Retreat, hat man viele Möglichkeiten, das genau zu untersuchen. Wenn man täglich eine halbe Stunde sitzt, hat so ein bisschen was mit der Tagesverfassung zu tun. Das heißt, es gibt immer Phasen, wo man das Gefühl hat, das funktioniert jetzt nicht mit dem Sitzen. Ja, heute bin ich aber nicht gut gesessen oder heute war das einfach keine gute Meditation. Das heißt, Schritt 1, mal zu untersuchen, wie schnell wir unsere Erfahrung bewerten. Das ist an sich schon mal sehr spannend, weil es natürlich immer auch interessant ist, die Bewertung als Gedanken wahrzunehmen und nicht als Wahrheit. Und offensichtlich gibt es einfach das Phänomen, wenn ich meditiere, dass es Phasen gibt, wo die Konzentration einfach nicht so gut ist, wo ich einfach müde bin. Und auch hier ist die Idee, die trotzdem zu sitzen und aus diesem Bewerten auszusteigen, und einfach mit der Müdigkeit zu sitzen. Und wenn man sich träge fühlt, trotzdem zu sitzen mit der Trägheit. Das heißt, sich auch von dieser Erfahrung nicht irgendwie aus dem Konzept bringen zu lassen. Also die Dinge wirklich zu tun und auch nicht so, ich sag mal, so zielfixiert zu sitzen, weil es gibt in der Meditation im Prinzip nichts zu erreichen. Aber wir glauben immer, wenn wir mal die Erfahrung gemacht haben von einer Meditationssitzung, wo wir total konzentriert waren, total wach, klar, in uns ruhen konnten, dann glauben wir, das ist das Ziel der Meditation. Und dann vergleichen wir jede Sitzung mit dieser Erfahrung, die wir mal gemacht haben, stellen fest, da kommen wir jetzt im Moment nicht dran, und dann bewerten wir das gleich und sagen, ah, heute war keine gute Meditation. Naja, vielleicht morgen. Und wenn es ganz arg kommt, sagen wir nach 10 Minuten, ah, heute ist es aber irgendwie sehr mühsam, naja, das bringt ja heute überhaupt nichts, also höre ich auf und setze mich morgen wieder hin. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann, weil das ist ja nichts anderes als Vermeidung. Und wir lernen aber in der Meditation, jeden Zustand anzunehmen und mit jedem Zustand da zu sein und zu bleiben und uns nicht von unseren Erfahrungen durch die Gegend schicken zu lassen. Das ist die, ich sage mal, eines der Ziele, also selbst wenn es uns nicht gut geht bei der Meditation, trotzdem sitzen zu bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass wir unbedingt mit Schmerzen sitzen bleiben müssen. Also wenn wir wirklich körperliche Schmerzen haben oder irgendwelche gravierenden Dinge, dann ist es natürlich keine Frage, dass man aufsteht oder unterbricht oder so. Aber in meinem Verständnis üben wir in der Meditation wirklich mit dem, was auftaucht, einfach freundlich da zu bleiben. Wach und präsent zu bleiben mit dem, das auftaucht. Und wenn wir müde sind, okay, dann bin ich halt müde und ich sitze einfach müde. Wenn ich unkonzentriert bin, okay, dann bin ich einfach unkonzentriert und lasse mich dadurch nicht irritieren. Und das Interessante ist, diese Zustände wechseln sehr schnell. Das kann man also auf einem intensiven Retreat viel besser untersuchen, weil da offensichtlich diese Zustände viel schneller wechseln. Ja, und man hat eine Sitzperiode, wo es extrem mühsam ist und man denkt sich, boah, das wird aber ein anstrengender Tag und so. Und dann kommt die nächste Sitzperiode und auf einmal tschum, bin ich total konzentriert und habe das Gefühl, boah, das ist aber jetzt habe ich es endlich geschafft und überhaupt und super. Ja, und dann kommt die nächste Sitzperiode, wo es wieder wupp, und dann so. Ja, also, und der entscheidende Punkt ist aber, sich nicht von diesen Wechselerfahrungen irritieren zu lassen. Das vierte Hindernis ist die Ruhelosigkeit. Und das ist, sind unterschiedlichste Zustände von Aufgeregtheit. Und das kann bis hin zu, also zu positiven Aufgeregtheitszuständen führen, ja, wo man das Gefühl hat, boah, alles super und toll und wo alles sehr, sehr lebendig wird. Aber in dieser inneren Aufgeregtheit kann man sozusagen auch sehr schnell aus dem eigenen Schwerpunkt rauskommen. Oder es können Zustände sein von innerer Unruhe. Also wo ich einfach merke, bah, jetzt muss ich das noch machen und das noch machen. Und ich mache mir viele Gedanken über Zukunft und merke gar nicht, dass ich gar nicht hier bin, sondern dass ich mit meinen Gedanken irgendwo ganz anders bin. Und auch das gilt es in der Meditation wahrzunehmen und sozusagen, wenn ich weiß, was es ist, dass es einfach nur ein Hindernis ist, was mich daran hindert, in mir zu ruhen, dann lasse ich mich von diesem Phänomen nicht so einfach einfangen. Und in der Tradition wird gesagt, dass diese ersten 4 Hindernisse, die sind relativ einfach zu überwinden. Wenn man weiß, dass es ein Hindernis ist, dann kann man das erkennen, benennen und ad acta legen. Das fünfte Hindernis ist das gefährlichste Hindernis. Und das ist der Zweifel. Das heißt, der Zweifel an der eigenen Praxis. Also nach dem Motto, wenn ich sitze und, also von meiner Erfahrung, tauchen diese Gedanken hauptsächlich auf Retreat auf, am zweiten, dritten Tag oder so, tauchen Gedanken auf wie, was mache ich eigentlich hier? Was sind das eigentlich hier lauter Verrückte um mich herum? Und eigentlich gibt es so viele Sachen, die ich eigentlich statt hier einfach nur so blödsinnig herumzusitzen machen könnte. Ja, und boah, das ist ja einfach vollkommen absurd, den ganzen Tag nur hier herumzusitzen und es passiert nichts. Und wenn man den Zweifel aber nicht als Hindernis erkennt, hat er das Potenzial, dass man mit der Praxis aufhört. Dass man sagt, boah, das bringt ja eh nichts. Ja, ich habe nur Schmerzen in den Knien, der Rücken tut mir weh und irgendwie sehe ich da nicht den tieferen Sinn hier darin. Lasse ich es einfach. Und deswegen wird der Zweifel als das gefährlichste Hindernis gesehen, weil er das Potenzial hat, dass man wirklich mit der Praxis aufhört, weil man glaubt, das bringt ja eigentlich eh nichts. Und deswegen ist es wichtig, dass man das sozusagen auch den Zweifel als Hindernis erkennt, was einfach auftaucht, immer mal wieder vielleicht. Und dann gilt es trotzdem, sitzen zu bleiben. Und der Zweifel löst sich dann irgendwann auf, weil in der Regel die Praxis ja ein selbstverstärkendes Muster hat oder selbstverstärkenden Mechanismus hat. Das heißt, wir spüren ja danach, dass uns in der Regel nach der Praxis es ja besser geht als vorher. Und das ist selbstverstärkend. Also das heißt, wir haben ja in der Regel, vielleicht nicht immer, aber oft, danach wirklich die Wahrnehmung, aha, das war eigentlich ganz gut, da ich gesessen bin. Oder wenn man über einen größeren Zeitraum schaut, merkt man, dass es wirklich positive Effekte, und zwar unmittelbare Effekte auf mein Leben hat. Also, dass ich ausbalancierter bin, dass ich einfacher mit schwierigen Situationen umgehen kann, dass mein Geist klarer ist, dass ich konzentrierter bin, dass ich vielleicht ruhiger werde, dass mein Schlafverhalten sich geändert hat. Da gibt es so viele positive Aspekte, die ich in meinem Leben wahrnehmen kann. Aber wenn dieser Zweifel auftaucht, hat er wirklich diese Macht, diese positiven Aspekte einfach wegzuwischen und dann mit der Praxis aufzuhören. Und ich habe wahrscheinlich schon mal erwähnt, ich habe Pi mal Daumen über 50 8-Wochen-Kurse gegeben. Das heißt, wenn wir vom Durchschnitt ausgehen, 10 Personen pro Kurs, sagen wir, sind das 500 Leute. Und wenn ihr euch hier in der Runde anschaut, könnte man fragen, wo sind diese 495 anderen Leute? Oder 94. Das heißt, und das ist aber nicht nur bei meinen Kursen so, ja, sondern das ist ein Phänomen, was bei vielen Meditationsgruppen da ist. Es gibt einen hohen Durchlauf von vielen Menschen, die fühlen sich von dieser Praxis angesprochen, die kommen, sind neugierig, probieren das mal aus, machen das einige Zeit und dann verschwinden sie wieder. Und niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Aber es gibt ja keine Rückkopplung, ja? Es gibt ja keinen Feedbackbogen nach einem Jahr, also wie geht es dir momentan, was machst du und so. Ja, kann ja sein, dass die alle in den Kloster nach Burma gegangen sind. Ja, who knows? Das weiß ich ja nicht, ja? Aber meine Vermutung ist eher, dass sie nicht mehr praktizieren. Und das ist Zweifel. Das ist das Ergebnis von diesem Zweifel, von diesem Hindernis. Ja, dass sie in ihrer Praxis offensichtlich an einen Punkt gekommen sind, wo sie festgestellt haben, eigentlich bringt mir das nichts. Und dann machen sie das Nächste. Ja, dann gehen sie zu einem Yogakurs. Nichts gegen Yoga, aber nach einiger Zeit, das ist ja beim Yoga genauso, ja, die Leute machen die Kurse und die wenigsten machen es dann aber regelmäßig weiter, sondern dann gehen sie zu einem Tai-Chi-Kurs. Ja, und wenn der vorbei ist, dann kommt Klangschalenmeditation. Und dann, wenn das, ja, irgendwann wird das dann Fahrt, dann kommt Chakrenmeditation. Und so gehen sie von einem Ansatz zum nächsten und kommen aber bei keinem dieser Ansätze wirklich in die Tiefe. Und das ist das Problem. Das heißt, es hat dann keinen verändernden Aspekt mehr. Also es verändert nichts an der Persönlichkeit, es entsteht keine Entwicklung.
Das ist vielleicht die Erwartung dazu, ne? Erwartungshaltung.
Ja.
Dass man von einem zum nächsten laufen muss, ne? Das erwartet man alles. Es muss doch alles passieren, dass man...
Ja. Ja, ja, genau. Also vielleicht hat man ja eine falsche Erwartung. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und aber aus meiner Perspektive ist das einfach so schade, weil wenn jemand einen 8-Wochen-Kurs gemacht hat und eigentlich eine ganz gute Einführung in die Praxis, ja, und dann eigentlich weiß, worum es geht und von sich aus weitermachen kann, dass man dann sozusagen wieder lässt. Das ist, und nicht in die Tiefe kommt. Weil das Spannende ist ja erst, wenn es sozusagen, wenn man dann in die Tiefe kommt, dann wird es wirklich spannend. Ja, und aber man kann niemanden zwingen. Das ist sozusagen, man kann Dinge anbieten und für manche Menschen passt das und die bleiben dabei und für viele offensichtlich, die suchen dann weiter. Ja, das waren also die 5 Hindernisse und die beziehen sich auf unsere Meditationspraxis und deswegen kommen die hier in diesem Satipatthana Sutta, was sich ja schwerpunktmäßig mit der Meditationspraxis beschäftigt, drin vor. Und mir ist wichtig, aber das ist jetzt sozusagen das, was ich jetzt aus meiner eigenen Biografie dazugebe, aber mir ist wichtig, dass man diese unterschiedlichen Konzepte als Konzepte sieht und nicht versucht, an diesen Landkarten festzuhalten, sondern es sind Hilfsmittel. Ja, und ich finde es zwar ein interessantes Hilfsmittel, sozusagen unsere Erfahrung, wenn es mal nicht so gut läuft, durchzuchecken nach den 5 Hindernissen, aber man kann durchaus auch erforschen, vielleicht hat man noch ein anderes Hindernis oder sozusagen eine Unterabteilung von einem anderen Hindernis. Ja, und ein Thema, was oft auftaucht, also in dieser, also bei diesen Listen, die wir ja im Buddhismus finden, ist das die Frage nach der Angst. Also wo wird die Angst eingeordnet? Und es gibt keinen eigenen Begriff im Pali-Kanon meines Wissens explizit für das, was wir im Westen Angst nennen. Sondern man muss es dann sozusagen irgendwie einbauen in andere Begriffe. Aber für uns, in unserer Gesellschaft, ist Angst ein großes Thema. Aber zu der Zeit vom Buddhismus war das offensichtlich keins. Wobei das 5. Hindernis heißt, also in der deutschen Übersetzung, Ruhelosigkeit und Sorge. Und man könnte die Angst unter die Sorge packen, weil ja Angst sehr viel mit Fantasien über Zukunft oder mit negativen Fantasien über Zukunft verbunden ist. Aber es wird eigentlich nicht im Deutschen mit Angst übersetzt. Ja, und insofern glaube ich, ist wichtig, das sind einfach Konzepte und wir können sehr wohl diese Konzepte auch ergänzen oder erweitern. Aber der wichtige Punkt ist, es sind alles nur Phänomene und wir üben uns darin, uns von diesen auftauchenden Phänomenen nicht einfangen zu lassen. Egal, welchen Überschrift dieses Phänomen hat. Das ist, glaube ich, die Hauptpraxis. Ja? Und okay. Danke.